Anbetung gehen. Bevor wir aber so richtig in dieses Thema hineinspringen, habe ich zuerst mal eine ziemlich persönliche Frage. Bist du romantisch? Erlebst du manchmal Situationen, in denen du dir wünschst, das soll immer so bleiben? Diesen Augenblick, den sollte man nicht nur fotografieren, nein, man müsste ihn mit allen Sinnen verlängern können, einpacken, mit nach Hause nehmen, jeden Tag wieder frisch in die Hand nehmen, drehen, berühren, dran riechen, schmecken. So wichtig, so erhebend ist dieser Augenblick. Beim Sonnenuntergang zum Beispiel. Traumhafter, wunderschöner Ort, vielleicht in Bergen. Hand in Hand mit dem liebsten Menschen, den du dir auf dieser Erde vorstellen kannst. Und wo es auf einmal beiden so ganz bewusst wird, was für ein Glück, dass wir beide uns gefunden haben. Und dann wird es irgendwie ganz warm ums Herz und beide freuen sich, dass sie das ganze Leben lang miteinander teilen können, sich verstehen können, sich lieben können, sich helfen können, sich nah sein können, so nah, dass man sich selbst mit dem Gebiss der dritten Zähne aushelfen würde, wenn es denn passen würde. Wenn du also schon mal solche romantischen Gefühle erlebt hast, dann hast du, was das Thema Anbetung betrifft, einen kleinen Vorsprung. Gleich von vorne weg, nein. Anbetung ist nicht nur etwas für Romantiker. Ganz sicher nicht. Aber Romantiker haben einen Vorsprung, wenn es darum geht, ein Gespür, eine Wertschätzung für den Augenblick zu haben. Romantiker haben einen Vorsprung, wenn es darum geht, den Augenblick, der noch nie so da war und der auch so auf diese Art und Weise nie mehr wieder kommen wird, als einzigartiges Geschenk Gottes zu achten und zu lieben. Die Romantiker sind diejenigen, die vielleicht am ehesten nachempfinden können, dass man über Anbetung, Anbetung Gottes, eigentlich nur stümperhaft stammeln kann. Weil Anbetung mit einem Wort oder auch mit einer Predigt einfach nicht ausreichend, nicht gut, nicht genügend beschrieben werden kann. Was ist also Anbetung? Die Haltung der Anbetung, die ist viel zu komplex, als dass man sie so gerade so im Vorbeigehen erklären könnte oder auch verstehen könnte. Gott ist viel zu groß, als dass ich ihn mit dem einen Satz, ich bete dich an, dass ich das umfassend beschreiben könnte. Und wenn ich in die Haltung der Anbetung komme, wenn ich da reingehe, dann nehme ich mir Zeit, zumindest einmal anzufangen, Gott zu sagen, was ich an ihm schätze. Wenn ich anbete, dann weiß ich natürlich, dass ich niemals damit fertig werde. Aber ich wage den ersten Anfang. Und ich lasse mich auf ein lebenslanges Abenteuer ein, das mit Worten nur sehr schwer zu beschreiben ist. Ich habe immer wieder gemerkt, wie sehr ich an Grenzen komme, wenn ich über die Beziehung, die echte, die wahre Beziehung zwischen Jesus und mir reden will und die beschreiben will. Wir haben im Jugendkreis immer wieder mal früher so einen Liebesbrief an Gott geschrieben. Und da habe ich auch gemerkt, dass jeder Liebesbrief, jede Liebeserklärung irgendwie nur an der Oberfläche kratzt. Sie kann nicht das wiedergeben, was unsere Liebesbeziehung im Eigentlichen ausmacht. Und in solchen Momenten, bin ich froh, dass wir nicht nur ein Wortgott haben, sondern dass Gott uns ganzheitlich geschaffen hat. Und da nämlich, wo Worte am Ende sind, da kann auch unser Körper sprechen. Da kann vielleicht auch Musik sprechen. Unser Verhalten reden. Unser Gesichtsausdruck. Und für mich ist es eine innige Begegnung mit Gott, wenn ich ihn zum Beispiel auch ganz ohne Worte nur mit meinem Instrument anbete. Auch Bewegungen sind eine Sprache. Körperhaltungen, die drücken was aus. Wir können Gott auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise anbeten. Und der unbekannte Songwriter, der den Psalm 95 geschrieben hat, der hat das sehr beeindruckend zusammengefasst. Er hat sich auf eine unvergleichliche Art und Weise mit dem Thema Anbetung beschäftigt. Und ich lese mal vor aus der Neues Leben Übersetzung. Das ist Psalm 95, ein Teil davon hatten wir gerade von Katja gehört. Ich lese die Verse 1 bis 7. Kommt, lasst uns dem Herrn zujubeln. Lasst uns den Fels unseres Heil preisen. Lasst uns mit Dank vor ihm hintreten. Lasst uns Loblieder auf ihn anstimmen, denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter. Ihm gehören die Tiefen der Erde. Die höchsten Berge sind sein. Das Meer gehört ihm, denn er hat es erschaffen. Seine Hände haben das trockene Land geformt. Kommt, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind das Volk, das er beschützt. Die Schafe, die er behütet. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören würdet. Soweit Psalm 95. Das hebräische Wort im Alten Testament, für das im Alten Testament gebraucht wird und auch hier der Psalmist gebraucht wird, ist Chava oder Hishtachava. Das griechische Wort im Neuen Testament ist Proskineo. Ich frage es dann am Ausgang wieder ab. Und in beiden Sprachen wird euch das Wort eins sehr deutlich. Anbetung hat etwas mit der Körperhaltung zu tun. Mit der Lebenshaltung Gott gegenüber. Hishtachava und Proskineo, das meint, ich werf mich vor jemanden nieder. Ich huldige jemanden auf den Knien. Ich berühre den Saum des Gewandes des oder der Angebeteten. Ich bin mit der Stirn auf dem Boden und küsse die Füße vor dem, dem ich niederknie. Im griechischen Wort proskineo, da ist das Wort kynos drin enthalten. Kynos, das ist ein Hund. Wie ein Hund. Auf allen Vieren. Mit dem Gesicht nach unten. So werfe ich mich vor Gott vor die Füße. Das ist der wörtliche Sinn von Anbetung. Aber was beschreibt diese Haltung? Und ich denke, da braucht es nicht viel Fantasie. Diese Haltung zeigt, ich gebe mich Gott vollkommen hin. Ich liefere mich vollkommen aus. Hier hast du mich. Uneingeschränkt, Gott. Gott, du bist mein Ein und Alles. Und wer sich so körperlich in diese Haltung begibt, der sieht sich Gott völlig ausgeliefert in der Anbetung und möchte wirklich uneingeschränkt für Gott da sein. Anbetung ist also viel mehr als eine Körperhaltung. Anbetung ist eine Lebenseinstellung, eine Lebenshaltung, die sagt, Gott, ich will dich tun und lassen, ganz wie du es willst. Ich erhebe keinen Anspruch. Du bist Gott und ich lasse dich Gott sein. Und ihr merkt, das ist irgendwie gar nicht so hip und sexy. Und aus dieser Lebenshaltung der Anbetung folgt dann daraus die Gebetshaltung, die sich dann auch in einem formulierten Gebet oder in einem Lied zeigt. Und in diesem Gebet, in diesem Lied, kommt dann das Staunen über Gott zum Ausdruck. Hier wird Gott gesagt, was ich an ihm bewundere. Hier sage ich Gott Dank, wie er mich führt, dass er völlig erhaben ist, dass er niemals ratlos ist und so weiter. Ein Jungschaller hat es mal ziemlich gut auf den Punkt gebracht, was Anbetung ist. Er hat gesagt, Anbetung ist, wir sagen Gott, wie toll er ist. Eine lebendige Gemeinde, die betet Gott an. Sie singt, sie spricht gut von ihm, über den, den sie über alles liebt. Und diese Anbetung der Gemeinde, also von uns, die ist Gott so bedeutungsvoll und wichtig, dass niemand und nichts anderes als er alleine angebetet werden darf. Macht sich auch deutlich an so einer prägenden Stelle wie der Beginn der 10 Gebote. Gott will unsere Anbetung und zwar exklusiv. Kein Mensch, kein Gegenstand, kein Gefühl, nichts außer Gott alleine soll angebetet werden. Der Beginn der 10 Gebote geht so. Und Gott redete all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was im Himmel, noch von dem, was auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetaten der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kinder derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und die meine Gebote halten. Ein eifersüchtiger Gott. Der Gott, der uns hier vorgestellt wird und der uns immer wieder in der Bibel begegnet, der lebendige Gott, der duldet also, wenn es um Anbetung geht, keinen und nichts und niemanden neben sich. Er will alleine, er will exklusiv angebetet werden. So wichtig ist Gott meine Anbetung, dass er sie keinem anderen Menschen, keinem anderen Gott, keinem anderen Gegenstand gönnen möchte und gönnen wird. Was wir jetzt schon sehen, Gott legt auf Anbetung allergrößtes Gewicht. Es hat für ihn den allerhöchsten Wert. Und umso auffallender finde ich, ein Ereignis, bei dem die Bibel eine waschechte Anbetung beschreibt, auch wieder an einer Schlüsselposition. Matthäus 2. Die Bildungselite des Nahen Ostens macht sich auf den Weg und möchte wegen astronomischen Beobachtungen auf den Weg und geht nach Bethlehem. Die 3 Weisen kommen nach Bethlehem. Und wir lesen, als sie den Stern sahen, da wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder, da haben wir das wieder, und beteten es an. und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ein Baby wird angebetet in einem Schafstall. Gebildete Akademiker gehen im Stroh vor einem neugeborenen Kind auf die Knie. Sie nehmen in Kauf, dass ihre exklusiven Designerklamotten nach Schaf stinken, nur um sich vor einem Kind niederzuwerfen. Warum tun sie das? Weil sie verstanden haben, sie wissen, wo sie an Jesus dran sind. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber es scheint auf eine wundersame Weise eindeutig. Dieses Baby, das wussten sie, ist ein neugeborener König. Dieses Baby ist der Messias. Es ist Gottes Sohn, den man nur anbeten kann, vor dem man nur auf die Knie gehen kann. Die einzig angemessene Form, diesem Baby zu begegnen, ist, sich staunend hinzugeben, anzubeten. Das war ihnen irgendwie intuitiv klar. Wie beten wir an? Wie geschieht Anbetung? Genau diese Frage wurde Jesus, als er ein paar Jahre älter war, nochmal von einer Frau gefragt. Wie kann Anbetung konkret werden? Und da antwortete er Folgendes. Wir können es in Johannes 4 nachlesen. Aber die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, in deren die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Wir haben das vorher vor der Predigt gesungen. O komm, der Geist der Wahrheit. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Denn Gott ist Geist, sagt Jesus. Deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Geist und Wahrheit, das sind scheinbar so zwei Dinge, die da wichtig sind. Und Geist und Wahrheit, da merken wir schon, das ist nicht nur Worte, sondern das ist Lebensstil. Im Geist, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir anbeten unter seiner, unter Gottes Regie, unter der Führung des Heiligen Geistes. Anbeten kann ich also nur dann, wenn ich die Führung über mein Leben dem Heiligen Geist untergeordnet habe. Ganz konkret zum Beispiel mit den Worten, Jesus, ich will tun das, was du willst. Jesus, ich will tun das, was du willst. Und die Wahrheit, das Zweite. Wahrheit, das hat bei uns so ein bisschen juristischen Klang. Aber das ist hier gar nicht gemeint. Wahrheit, das ist die beständige, die andauernde, die aufrichtige Verbindung zu Jesus, die echte Verbindung zu Jesus. Und Wahrheit kann auch sehr zutreffend mit dem Begriff Treue übersetzt werden. Wir sollen ihn in Treue anbeten. Also nicht die Worte, nicht die Melodie der Lieder, nicht die Stimmung macht Anbetung aus, sondern die Haltung, die hinter der Anbetung steht. Wie singe ich diese Lieder? Wie rede ich mit Gott? Und noch weiter, wenn wir die Türen verlassen hier, wie verhalte ich mich Gott gegenüber? Diese Tatsache zeigt Jesus zum Beispiel im Vater Unser. Er wurde von seinen Freunden gefragt, Jesus, sag uns, wie sollen wir beten? Und auch hier wieder, Schlüsselposition, der Anfang. Jesus sagt, so sollt ihr beten, Doppelpunkt. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme bald. Dein Wille erfülle sich hier auf der Erde. Genauso wie auch im Himmel. Und ihr merkt schon am Anfang des Gebets, hier geht's nicht um uns. Dein Reich, dein Wille, dein Name. Anbetung, das bedeutet, ich stelle mich Gott ganz zur Verfügung. Sein Wille geschehe in meinem Leben. Er hat das Kommando. Er sitzt in der Zentrale des Lebens, meines Lebens, um Regie zu führen. Anbetung ist auch ein Schritt, wie wir Jesus auch in die Regie unseres Lebens kommen lassen, ihm das zu überlassen. Und bei Petrus sah diese Entscheidung, dieser Schritt folgendermaßen aus, auch wieder am Beginn der Beziehung zu Jesus. Ganz am Anfang, er hat die ganze Nacht nichts gefangen, wir können das in Lukas 5 nachlesen. Und Jesus schickt ihn mitten am Tag nochmal raus und auf einmal geschieht das Unfassbare. Sein Boot läuft über von Fischen. Und dann lesen wir in Lukas 5, Abvers 8. Als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere du dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Denn beim Anblick des überreichen Fangs hatte ihn Ehrfurcht erfasst und den anderen ging es genauso. Kein Lobpreisgottesdienst, sondern ein Fischerboot voll mit Fischen. Petrus mittendrin geht auf die Knie. Und hier mitten in diesen Fischen finden wir noch eine zweite, sehr wichtige Grundhaltung für die Anbetung. Nämlich das Erschrecken über die eigene Schuld. Über die eigene Unzulänglichkeit, über das eigene Versagen. Petrus erschrickt hier über Gottes Fehlerlosigkeit. Und in diesem Kontrast sieht er seine Unvollkommenheit überdeutlich. In der Anbetung allerdings rennt er nicht davon, sondern hält das aus. Und er beugt sich unter seine eigene Schuld. In der Gegenwart des Heiligen, des fehlerlosen Gottes, da wird der Kontrast zu sich selber, zu Petrus und auch für mich, zu Hermann, unendlich groß. Dort ist der Perfekte, der Vollkommene. Und hier bin ich, der Sünder, der Fehlerhafte. Es ist Anbetung, sich der Gegenwart, in der Gegenwart Gottes seine Schuld bewusst zu werden und trotzdem nicht zu fliehen, sondern es bei Gott auszuhalten. Dass mir bewusst wird, wie groß und wie heilig Gott ist. Und dann ruft es mir ein Staunen und Bewunderung hervor und dann drückt sich das in einem fast sprachlosen Lob aus. Gerade weil ich weiß, dass ich nichts verdient habe. Ich habe nicht verdient, dass der allmächtige Gott sich um mich kümmert, um mein Ergehen kümmert. Ich habe es nicht verdient. Und da entstehen Gebete, da werden Worte geweckt, die Gottes unvergleichbare Liebe ausdrücken, mit der er, Gott, mein Leben gestaltet. Pfarrer Wolfgang Vorländer, der hat in seinem Buch Der Heilige Geist und die Kunst zu leben Anbetung auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise erklärt. Das ist ein bisschen längeres Zitat, aber ich denke, er hat es gut geschrieben, ihr werdet dem gut folgen können. Wolfgang Vorländer schreibt: In der Anbetung und im Lob Gottes finden wir die größte Freiheit, die denkbar ist. Nämlich die Freiheit von uns selbst. Von unseren Bedürfnissen, Wünschen, Zielen, Trieben und Launen. Von unserem Kreisen um uns selbst. Doch zugleich ist die Erfahrung, vom Geist Gottes hinaufgeführt zu werden in die Sphäre der Anbetung, auch ein zu mir selbst kommen. Eine neue Selbsterfahrung. Denn ich spüre ja in dem Augenblick, da ich meiner tiefsten Bestimmung nahe komme, wer ich eigentlich sein darf und bin. Anbetung, das ist ein Fasziniertsein von der Schönheit Gottes, wodurch ich gleichzeitig selber neugeboren werde. Man kann Gott und dem Leben nicht näher sein als im Lobpreis. Du stehst da, siehst bei trübem Wetter den plötzlichen Sonnenstrahl auf einem Baumwipfel oder lauscht dem Klang einer Musik, hörst einen Gebirgsfluss tosen, betrachtest einen schlafenden Säugling an der Brust seiner Mutter oder das dankbare Leuchten in den bereits müde gewordenen Augen eines alten Menschen und sagst nur still: Mein Gott. Das Geheimnis der Anbetung ist dieses: Wir werden frei für Gott und sehen ihn in allen Dingen. Und damit zieht in uns selbst ein neuer Geist ein, so dass uns unser übliches, alltägliches Dasein auf einmal eher unnötig, eng, töricht und verkrampft erscheint, so dass wir uns fragen, warum wir die meiste Zeit unseres Lebens in einer solchen Verfassung zubringen. In der Anbetung Gottes werden wir am dichtesten an die offene Grenze unserer zukünftigen Erlösung herangeführt. Soweit Wolfgang Vorländer aus seinem Buch Der Heilige Geist und die Kunst zu leben. Ziemlich tolles Buch, kann man empfehlen. Ihr merkt, Anbetung ist nicht nur etwas für gefühlsbetonte und stimmungsvolle Momente bei Kerzenschimmer, bei der Musik von Hillsong oder Paul Gerhardt. Anbetung, die gehört mitten in unseren Alltag hinein. Indem ich mir in jeder Situation vor Augen führe: Mein Gott, der ist allmächtig. Mein Gott ist allwissend. Mein Gott ist absolut gut und liebevoll an meinem Ergehen interessiert. Im letzten Schritt schauen wir uns mal verschiedene Situationen, Stationen in der Bibel an, in der Anbetung vorkommt. Und wir werden sehen, Anbetung, das ist sehr vielseitig, und Anbetung, das ist absolut alltagstauglich. Da braucht man sich auch nicht unbedingt mit anderen dafür zu treffen. Für jeden Alltag, für jede Situation. Erste Situation: in der Schöpfung. Wenn ich mir bewusst mache, was die Schöpfung aussagt, zum Beispiel bei einem Spaziergang in der Natur, die mich komplett in die Anbetung führen kann. Psalm 8 zum Beispiel, da steht: Wenn ich den Himmel betrachte, das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und wie unbedeutend ist da der Mensch. Und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Das heißt, wenn ich anbeten will, wenn ich eine Lebenshaltung der Anbetung habe, dann muss ich einfach nur mit wachen Sinnen in dieser Welt leben. Wenn ich durch die Natur gehe, dann finde ich jeden Tag Anlass genug, um Gott dafür zu preisen und anzubeten. Zweite Situation: im Anblick eines Menschen. Psalm 139, da schaut jemand in den Spiegel und kommt ins Anbeten. Das sagt der Psalmist. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag für mich begann. Morgens, wenn ich in den Spiegel schaue und das sagen kann, da fängt doch der Tag gut an, oder? Wenn ich mich im Spiegel anschaue und ins Anbeten komme, das ist toll. Ob ich mir selber gefalle oder nicht, ob meine Körperfunktionen noch alle funktionieren oder nicht, das ändert nichts an der Tatsache, jeder Mensch, du, ich, du bist ein Geniestreich Gottes. Ich bin ein Geniestreich Gottes und dafür will ich ihn anbeten. Und das gilt vielleicht auch oder ja, vielleicht auch gerade bei den Menschen, mit denen ich mir schwer tue. Anbetung kann hier vieles verändern. Dritte Situation. Anbetung in der Einsamkeit oder auch in Lebensgefahr. Geht das? Die Geschichte von Daniel. Im Kindergottesdienst ist er regelmäßig dran. Vermutlich kennen es viele von uns. Der König gibt den Erlass raus, dass nur er angebetet werden dürfe. Und dann lesen wir in Daniel 6. Daniel wusste, dass dieses Gesetz vom König erlassen worden war. Er ging in das obere Stockwerk seines Hauses, wo er die Fenster, die nach Jerusalem zeigten, immer geöffnet hielt. Trotz des Verbotes kniete er sich nieder, also wieder die Anbetungshaltung, dankte und lobte Gott und flehte ihn an, wie er es auch sonst dreimal täglich machte. Daniel, der hat sich sicherlich nicht in angetörnter, gefühlsgeschwängerter Anbetungsluft gefühlt, als er hörte, dass Beten nun mit dem Tod bestraft werden solle. Beten, anbeten, bedeutet Lebensgefahr für Daniel. Und trotzdem findet er Gründe, Gott anzubeten, weil Gott sich niemals ändert. Und die höchste Majestät, das wusste er und das dürfen wir heute wissen, unsere Erde, das ist nicht irgendein König, das ist nicht irgendein Diktator und es ist auch nicht Angela Merkel. Wer betet, der weiß, dass ich zu einer Instanz bete, die am längeren Hebel sitzt. Dass ich mit einer Person bete, die die höchste Majestät dieser Erde ist. Und der ist mein Gott, mit dem darf ich reden. Vierte Situation, in großer Not. In Matthäus 15, Vers 22, da lesen wir von einer Geschichte, wie eine Frau, die eine kranke Tochter hat, zu Jesus kommt. Und sie fleht Jesus an. Jesus, bitte hilf mir, hilf meiner Tochter, die sehr krank ist. Und es ist schon ein Schritt der Anbetung, wenn wir die eigene Not Gott anvertrauen. Und zwar mit der Haltung, dass Gott machen soll, was er will. Du bist der König. Auch über diese Schwierigkeit. Und eins, Gott, daran will ich fest glauben und das will ich dir sagen. Du machst keinen Fehler. Und dafür bete ich dich an. Fünfte Situation. Nach stürmischen Zeiten. In Matthäus 14 zum Beispiel können wir nachlesen. klatschnass kommt Petrus wieder ins Boot. Erst konnte er über das Wasser zu Jesus gehen und dann ist er abgesoffen. Zum Glück war Jesus dabei und hat ihm geholfen. Und kaum zurück im Boot fiel die ganze Besatzung an, anzubeten, fällt auf den Boden. Proskineo, wie ein Hund, betet an. Sicher haben in dieser Situation 12 Paar Knie im Takt der Wellen geschlottert. Also ganz sicher kein Ort für Romantiker. Aber alle miteinander fallen vor Jesus nieder und sagen voller Staunen, du Jesus, bist wahrhaft Gottes Sohn. Und das ist ja auch heute noch. Und er ist da, auch wenn mir, wenn dir die Knie schlottern und wenn um uns der Sturm ziemlich heftig tobt. Und anbetend können wir Gott bekennen, Gott, du hast selbst diesen Sturm, diese Situation im Sturm voll im Griff. Und das gilt auch, wenn wir es im Augenblick nicht sehen können. Nächste Situation, Anbetung im Himmel. Auch im Himmel werden wir Gläubigen Gott anbeten. Ganz, ganz viele Stellen in der Offenbarung erzählen uns davon. Und das heißt für mich, wenn ich hier schon in meinem Leben einen Lebensstil der Anbetung praktiziere, dann muss ich nicht erst im Himmel lernen, sondern kann dann gleich schon eingeübt mit vollem Herzen in den Lobpreis mit einstimmen. Die siebte Begegnung, auch die letzte bei der Begegnung, siebte Situation bei der Begegnung mit Jesus. Johannes, der kannte Jesus ziemlich gut. 3 Jahre war er mit ihm ganz nah unterwegs und wir lesen, dass Johannes wohl der Lieblingsjünger von Jesus war. Und dann, viele, viele Jahre später, Jesus war schon längst gekreuzigt, auf der Insel Patmos, da begegnet ihm auf einmal Jesus neu. Und zwar so, dass Johannes einfach nur ergriffen ist. Und Johannes schreibt in der Offenbarung 1, auch wieder am Anfang, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Bewegende Situation und solche bewegenden Momente wünsche ich mir in unserem Leben. Dass du immer wieder solche intensiven Begegnungen mit diesem unvergleichlichen Jesus Christus hast. Dass er dich in deiner Situation berühren kann, dir vielleicht die tränenverschmierte Wange streicheln kann. Und dass er dir liebevoll ins staunende Gesicht sagen kann, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, hab keine Angst. Ich bin da am Anfang deines Lebens und am Ende. Ich habe mit deinem Leben angefangen und ich bringe es auch ans Ziel. Dafür verbürge ich mich mit meinem guten Namen. Eine Gemeinde, in der Jesus das Zentrum ist, wie in unserem Leitbild, Anbetung steht in der Mitte. Eine Gemeinde, der das wichtig ist, die betet diesen unvergleichlichen Gott an. Diesem Gott hat so eine Gemeinde, haben wir alles zu verdanken. Wir leben und wir gedeihen in seiner unmittelbaren Gegenwart. So eine Gemeinde lebt von seinem Wort. Und sie spricht gut von diesem einmaligen Herrn. So gut, dass selbst die Menschen, die Jesus noch nicht persönlich kennen, neugierig werden, aufgrund der Eigenschaften, auf der Erfahrungen, die wir mit Jesus machen. Wir können einfach nur staunen, dass wir in Jesu Nähe ewig leben können. Und um zur Jahreslosung zu kommen, das ist das größte Glück unseres Lebens. Ich bete. Danke, Jesus, für deine Nähe. Danke, dass du uns so begegnest, dass wir nicht irgendwie Positive Thinking oder sonst irgendwas machen müssen und uns selber belügen müssen, um dich anzubeten, sondern dir ist es eine Freude, uns so zu begegnen, dass wir in die Anbetung kommen. Und ich bitte dich um offene Augen, dass wir die Situation wahrnehmen, wo du uns so begegnest. Ich bitte dich um wahrhafte Herzen, um ein demütiges Herz, dass wir uns vor dir auf die Erde werfen und sagen, ich will das tun, was du willst, Herr. Und danke, dass du Gutes für uns willst. Danke, dass du unser Glück bist. Amen.